Ja, ich darf euch auch wieder alle recht herzlich begrüßen und freue mich wieder einmal nach noch etwas längerer Zeit wieder hier sein zu dürfen. Ich sah vor einigen Tagen im Evangeliumsrundfunk ein interessantes Zeugnis von einem jungen Mann, der schon einiges erlebt hat. Der hat ein sehr wildes Leben geführt und jetzt ist er Christ geworden. Und dann war die Frage, ist ihr Leben jetzt im Vergleich zu dem, was sie vorher alles gemacht haben, also der hat ein ganz verrücktes Leben vorher gehabt, nicht langweilig geworden. Dann sagt er einen wunderbaren Satz, wem es im Christsein langweilig wird, der hat irgendwas falsch verstanden. Es ist ganz bestimmt nicht langweilig und in eine wunderbare Geschichte, die auch alles andere als langweilig ist, will ich euch heute Abend mit hineinnehmen. Wir sind ja so auf der Kippe zwischen Karsamstag und Ostern, aber da sowieso beide Seiten zusammengehören, wir können nicht über das Kreuz predigen, ohne schon Ostern mitzubedenken, und wir können nicht über Ostern predigen, ohne schon Karfreitag mitzubedenken, ist es sowieso von beiden Seiten gesehen eins und dasselbe. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen, von diesen Jüngern, gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, ungefähr 12 Kilometer. Dess Name ist Emmaus, und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und als das geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Und ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Und die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, wahrscheinlich auf Hebräisch, Shalom, Frieden sei mit euch. Eine wunderbare Geschichte. Lukas ist der Einzige, der sie so ausführlich berichtet. Es ist die ausführlichste oder eine der ausführlichsten Ostergeschichten, die wir haben. Im Johannesevangelium gibt es ja auch noch einige ausführlichere Ostergeschichten. Hier sind also zwei Jünger unterwegs. Einer heißt Kleopas, auf dem Weg nach Emmaus. Wer der zweite ist, wissen wir gar nicht. Es wird viel spekuliert. Vielleicht war es ein Ehepaar, denn in Johannes 19 wird berichtet, dass Maria, die Frau Kleopas, seine Ehefrau, unter dem Kreuz Jesu stand. Da ist allerdings vorausgesetzt, dass das derselbe Kleopas ist, das wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht einmal genau, wo Emmaus liegt. Es sind ungefähr 12 Kilometer weg. Uns werden einige Ausgrabungen sind gemacht worden, man weiß es nicht genau. Ich muss euch ehrlich sagen, es ist auch gar nicht so wichtig, zu wissen, wer der zweite Person war. Vielleicht ist es deshalb offen gelassen, damit jeder von uns sich an die Stelle dieser zweiten Person setzen kann. Und wo Emmaus liegt, ist auch nicht so wichtig. Ich sage euch auch gleich, warum. Wichtig ist was ganz anderes. Es sind die drei Teile der Predigt. Wichtig ist, dass sie Jerusalem verlassen. Das müssen wir mal in den Blick nehmen. Wichtig ist, dass sie Jesus begegnen. Und das Wichtigste ist, dass sie nach Jerusalem zurückkehren. Das ist das Dritte. Und dann kommt noch was ganz besonders Schönes, das ist das Vierte, das verrate ich noch nicht. Sie verlassen Jerusalem, das ist das Erste. Jerusalem ist der Nabel der Weltgeschichte. Es gibt eine alte Karte aus dem Mittelalter, die ist natürlich ganz verrückt, die würden wir heute nicht mehr durchgehen lassen, aber in dieser Karte ist der Mittelpunkt dieser Weltkarte ist Jerusalem. Diese Karte mag für Seefahrer und Reisende untauglich sein. Wir wissen ja, dass die Kreuzfahrer dachten, Jerusalem liegt kurz nach Wien, weil sie diese Karten hatten. Und dann merken sie, es sind nur noch ein paar tausend Kilometer dazwischen. Aber geistlich gesehen stimmt's. Jerusalem ist der Nabel der Weltgeschichte. Jerusalem taucht schon als Salem, als die Stadt Salem im ersten Buch Mose auf. Wir lesen dort, dass der König von Salem, Melchisedek, Abraham mit Brot und Wein entgegenging und Abraham ihm den Zehnten gegeben hat. Und laut dem Hebräerbrief ist Melchisedek ein Vorläufer Jesu im Alten Testament. Später hat David diese Stadt Jerusalem erobert und sie als die Hauptstadt ausgebaut. Es ist also die Stadt Davids. Und damit liegen auch die Verheißungen über den Messias, diesen Friedenskönig, der im Alten Testament ja ständig angekündigt wird, immer auf der Stadt Jerusalem. Dort ist der Königsstuhl Davids. Und da wird der Messias regieren. Nicht irgendwo anders. Und es ist die Stadt des Tempels. Salomo, der Sohn Davids, ließ ja nach der Regierungszeit Davids den Tempel erbauen. Und der Tempel war der Ort der Gegenwart Gottes. Im Allerheiligsten, einmal im Jahr, ist der Hohepriester mit dem Blut des Stieres in das Allerheiligste und hat dort Sühne geschaffen. Und der Sühne erwirkt für das ganze Volk ebenfalls ein Vorbild auf Jesus. Und gerade beim Evangelisten Lukas wird die Rolle Jerusalems in der Heilsgeschichte und Weltgeschichte in ganz besonderer Weise herausgestellt. In Jerusalem entscheidet sich das Schicksal der Welt. Jerusalem ist der Ort vor den Toren Jerusalems, wo Jesus gekreuzigt wurde. Hier ist er auferstanden, hier ist er seinen Jüngern erschienen. Und Jerusalem ist dann schließlich auch der Ort, von dem das Evangelium in alle Welt hinausging. Das wird in der Apostelgeschichte, das ist der zweite Teil des Lukas-Evangeliums, in Kapitel 1, Vers 9 8 gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und wisst ihr, wo die Apostelgeschichte endet? Da ist nichts zufällig, kein einziges Wort. In Rom. Bis an die Enden der Erde. Rom war damals die Hauptstadt des Erdreichs, des römischen Imperiums. Kein Zufall. Aber der Ausgangspunkt ist Jerusalem. Also die Rolle Jerusalems in einer ganz besonderen Weise. Alles spielt, alles Wesentliche, was dann später zur Weltmission führen wird, fängt in Jerusalem an und nicht in Emmaus. Deshalb sage ich, es ist völlig egal, wo Emmaus liegt. Könnte auch anders heißen. Völlig egal. Jerusalem ist wichtig. Und diese beiden Jünger, sie verlassen Jerusalem, weil sie maßlos enttäuscht sind. Weil sie maßlos traurig sind. Wir würden heute sagen, die sind depressiv. Und vielleicht auch, weil sie wütend sind. Das lesen wir hier ganz deutlich. Jesus hat sie enttäuscht. Sie hatten bestimmte Vorstellungen, wie Jesus handeln soll, was Jesus tun soll. Und dann geschieht alles ganz anders. Sie glauben nur das, was sie sehen. Ja, wir brauchen uns gar nicht über die Emmaus-Jünger stellen. Wir glauben ja auch oft nur das, was wir sehen. Und was haben sie gesehen? Sie haben Jesus am Kreuz gesehen und sie haben gesehen, er neigte das Haupt und verschied. Das haben sie gesehen. Von der Auferstehung wurde ihnen schon berichtet, von Frauen, aber wir merken, das ist überhaupt nicht zu ihnen durchgedrungen. Ein Ausleger hat geschrieben, die Emmaus-Jünger leben nach Ostern wie vor Ostern. Sie leben nach der Auferstehung Jesu, als wäre Jesus überhaupt nicht auferstanden. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, diese wunderbare Kapitel über die Auferstehung, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hoffen wir allein in diesem Leben auf Jesus, dann sind wir die elendesten Menschen unter allen Menschen. Aber nun ist Christus auferstanden, er ist ja auch dem Paulus begegnet. Also sie leben nach Ostern, als wäre es vor Ostern. Und dann ist es natürlich, dass sie auch weglaufen. Weg von Jerusalem. Vielleicht kann das jemand von euch nachvollziehen. Wenn man enttäuscht wurde, wenn man einen Ort hat, in dem alle Träume und alle Hoffnungen, die man hatte, zerbrochen sind, dann möchte man so schnell wie möglich weg. Weg von Jerusalem, weg von Jesus, weg von der Gemeinde, weg von den alten Traditionen und Verheißungen über Jerusalem, zurück ins alte Leben. Wir wissen es auch von anderen Jüngern, dass sie auch in ihr altes Leben zurück sind. Weg von Jerusalem, weg von Jesus. Und weg von Jesus ist die falscheste Richtung, die wir einschlagen können. Ist es Zufall, dass es gerade Lukas ist, der die Geschichte oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter überliefert? Da ist ein Mann brutal zusammengeschlagen worden. Der war fast tot. Und wo war das? Weg von Jerusalem. Das heißt, er ging von Jerusalem nach Jericho. Weg von Jerusalem. Weg von Jesus. Jetzt könnte man ja denken, okay, gut, jeder Mensch hat seinen freien Willen. Wenn Sie es halt nicht glauben wollen, dass Jesus auferstanden ist, wenn Sie in Ihren Selbstmitleidsgedanken halt versinken wollen, na bitte, dann lass sie doch gehen. Jetzt kommt das Zweite, jetzt kommt Evangelium. Sie begegnen Jesus. Jesus nahte sich und ging mit ihnen. Das ist Jesus. Das ist der Jesus, an den wir glauben. Menschen laufen weg. Vielleicht sind wir selbst dabei. Vielleicht erkennt sich ein oder andere wieder. Ich kenne dich ja nicht, aber du kennst dich. Und Jesus kennt dich viel besser. Wir laufen weg. Wir verkriechen uns. Wenn Jesus in unserem Leben nicht so handelt, wie wir uns es vorgestellt haben, verkrümeln uns in Selbstmitleid oder Zorn und Jesus läuft hinterher. Wie oft habe ich den Satz schon gehört, ich laufe keinem nach. Da geht eine Beziehung auseinander. Glaubst du, dass ich der nachlaufe? Von wegen. Oder umgekehrt. Glaubst du, dass ich dem nachlaufe? Oder Leute gehen aus der Gemeinde weg. Glaubst du, dass ich dem nachlaufe? Soll er doch sehen, wo er bleibt. Jesus läuft Menschen nach. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt von Schafhirten, der hat 100 Schafe. Eins läuft weg und dann lässt er 99 stehen und läuft diesem einen Schaf nach. Und dieser Emmaus-Jünger, weg von Jerusalem, weg von Jesus, enttäuscht, verbittert, traurig. Und Jesus, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber Jesus läuft ihnen hinterher. Und auf einmal ist er da. Und sie merken es noch gar nicht. Ich habe mich gefragt, warum haben die das eigentlich nicht gemerkt, dass Jesus jetzt da ist? Es kommt doch auf einmal jemand. Kann es sein, dass Jesus vielleicht ein Allerweltsgesicht hatte? Und dann dachten sie, er ist ja gestorben, also muss es jemand sein, der ihm ähnlich sieht. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass Jesus ja nach seiner Auferstehung einen Auferstehungsleib hatte. Wir lesen, dass er durch Wände durchgehen kann, durch Türen, dass er erscheinen kann und verschwinden, dass ihn Maria im Garten auch nicht erkannt hat. Sie meinte, er sei der Gärtner. Also offenbar hängt das damit zusammen, dass Jesus eine neue Leiblichkeit hat, die nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist, die nicht mehr durch verschlossene Türen begrenzt ist. Mag sein. Und dann geschieht etwas Lustiges, ich finde es zumindest lustig, dann wird Jesus über Jesus belehrt. Jesus fragt ja, was ist los? Und dann belehren sie ihn über Jesus. Ich habe schon viele Gebete gehört, da hatte ich den Eindruck, jetzt wird Gott gerade über Gott belehrt. Da haben wir selbst auch schon so gebetet, wo wir Jesus alles erklären. Jesus, du siehst jetzt gerade, ich bin jetzt in so einer Situation und da ist schon wieder das. Und Jesus hört sich das alles an. Lest mal die Psalmen durch. Also ich finde, in einigen Psalmen geht es bis schwer an die Grenze. Es gibt einige Psalmen, so weit würde ich im Gebet gar nicht gehen. Aber der Herr hält das aus. Der Herr hält das aus, dass wir ihm unsere Situation vorhalten. Und er hält es nicht nur aus, er hört zu und fragt. Ja, und dann kommt es auf das Entscheidende hier zu sprechen, nämlich auf die Auferstehung. Interessanterweise in den Ostergeschichten, die einzigen Personenkreis, der die Auferstehung ernst genommen hat, waren diejenigen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben gesagt, Mensch, Jesus hat doch immer wieder gesagt, er wird sterben und auferstehen. Also müssen wir Wachen ans Grab stellen, denn es kann ja sein, dass die Jünger hingehen und klauen den Leichnam und dann behaupten sie, sie haben vorher die Wachen bestochen, dann behaupten sie, er ist auferstanden. Aber die Apostel denken gar nicht dran, zum Grab zu gehen und irgendwelche Aktionen zu vollziehen. Sie glauben es einfach nicht, dass er auferstanden ist. Und jetzt kommt das Schöne. Jesus hört sich nicht nur die Lamentationen an, sondern Jesus legt jetzt die Finger auf die Wunde. Das hat ja eine Ursache, warum die aus Jerusalem weglaufen. Das hat eine Ursache, warum wir nicht immer so in der Spur der Nachfolge Jesu sind. Und das Schöne ist, Jesus kennt dich besser, als du dich selber kennst. Ich behaupte mal, dass wir uns selbst nicht gut kennen. Ich glaube, dass wir uns selber nicht sehr gut kennen. Das erlebst du besonders dann, wenn du mal in einer Ausnahmesituation bist und auf einmal merkst, was da alles in dir ist, das hast du vorher gar nicht gedacht. Wir kennen uns selber nicht sehr gut. Aber Jesus, der kennt dich perfekt und mich auch. Und jetzt legt Jesus so ganz sacht, aber auch ganz deutlich seine Hand oder seinen Finger auf die wunde Stelle. Er sagt, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Man könnte ja denken, der Verstand steht im Weg, dass einer von den Toten aufersteht, also oder durch Wände geht und erscheint und wieder weg. Da kann doch sein, dass der Verstand die Instanz ist, die uns da im Wege steht. Ich glaube nicht, dass der Verstand im Wege steht, sondern dass die wunde Stelle ist das träge Herz. Da hängt's. Das träge Herz. Das ist das Leitmotiv. Deshalb kannst du jemandem noch so viel Beweise bringen von der Auferstehung, das bringt gar nichts. Die wunde Stelle ist nicht der Verstand. Wenn du Jesus dann begegnet bist als Auferstandenen, dann ist das überhaupt kein Thema mehr, sondern das träge Herz. Das ist ein Leitmotiv der Bibel. In Jeremia 17, Vers 9, da steht, es ist das Menschenherz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen, ist der nächste Vers. Kein Mensch kann sein eigenes Herz ergründen. Gott sei Dank können wir es nicht. Und dieses trotzige und verzagte Ding, das ist auch dem König David begegnet. Der hat sich auch für einen tollen Hecht gehalten als König von Jerusalem. Der hat ja auch viele Erfolge gehabt. Und dann auf einmal im Sommerabend, als die Frau von Uriah, dem Hauptmann, auf dem Dach gebadet hat, da ist er schwach geworden. Und er war ja König, kann ja machen, was er will. Und dann betet er, er wird dann seiner Sünde überführt. Er hat ja nicht nur Ehebruch getrieben, er hat ja diesen Hauptmann, diesen Uriah auch umbringen lassen. Zum Ehebruch kommt also noch ein Mord dazu. Und dann hat jemand mal ein Glas Wasser für mich, hat ein bisschen rauen Hals. Ja, danke. Der Uriah hat er also noch umbringen lassen. Naja, und dann wird er seiner Sünde überführt und er betet den Psalm 51. Und wisst ihr, was einer der zentralen Gebetsanliegen Davids war nach diesem Begebnis? Gib mir ein neues Herz. Das alte Renovieren, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich brauche ein neues Herz. Und Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 1, Vers 21, diejenigen, die von Gott wussten und ihn Gott nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt haben, sind im nichtigen Verfallen in ihrem Herzen, danke. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das ist also der Zustand. Und da legt Jesus den Finger drauf. O, ihr trägen Herzen habt. Habt ihr das auch bewusst? Mir war das gar nicht so bewusst. Sünde, wir denken immer, Sünde heißt, dass man was Böses tut. Das stimmt auch. Aber Sünde kann auch sein, dass man etwas Gutes, was man tun soll, nicht tut. Mir sagte mal jemand, ich habe noch niemandem was Böses getan, ich brauche keine Vergebung. Dann sagst du, hast keinem was Böses getan, hast du jemandem mal was Gutes getan? Weiß ich nicht. Sünde ist auch Trägheit. Und die alten Ausleger, die Reformatoren, die haben immer gesagt, es gibt eine Doppelbewegung der Sünde. Das eine ist der Hochmut, dass ein Mensch sich über andere stellt und sich an die Stelle Gottes setzt. Und die andere Seite der Sünde ist die Trägheit. Dinge, die wir tun sollen, nicht zu tun. Und insbesondere besteht die Trägheit im Unglauben. Unglaube ist die Sünde. Jesus sagt, das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Unglaube macht Gott zum Schwätzer. Und die Welt ist voll von Geschwätz. Als ich jetzt hierher gefahren bin, ich hatte wieder das Radio an. Es ist unglaublich, was geschwätzt wird. Da kommt Musik und dann ist die Musik noch nicht vorbei und dann kommt schon wieder Geschwätz. Ich habe es dann irgendwann ausgemacht. Oder einen anderen Rad oder einen anderen Sender suchen. Einen anderen Sender gesucht, da wurde eine Bach-Kantate gespielt, da ging mir es wieder besser. Ja, und wir reihen Gott ein in die Reihe der Schwätzer, bla bla bla. Oder was noch schlimmer ist, wir reihen Gott ein unter die Lügner. Sollte Gott das gesagt haben? Vielleicht lügt Gott ja in seinem Wort. Das ist der Unglauben, der Gott zum Schwätzer oder zum Lügner macht. Und wir ehren Gott durch Glauben. Wir ehren ihn, indem wir sein Wort glauben, auch ohne dass wir es schauen. Nun glauben sie noch nicht und Jesus ist trotzdem da. Gott sei Dank, er nahte sich ihnen. Und jetzt kehren sie nach Jerusalem zurück. Vielleicht denkt jetzt einer, nanu, die kehren doch noch gar nicht zurück, die gehen doch jetzt erst nach Emmaus und dann essen sie noch zu Abend. Ich behaupte, dass jetzt die Stelle kommt, wo die Wende eingeleitet wird, weg von Emmaus, zurück nach Jerusalem. Manche denken, eine Bekehrung, das ist das, was man am Anfang seines Glaubenslebens mal macht und dann ist man ja bekehrt. Martin Luther schreibt im ersten von den 95 Thesen, wenn unser Herr und Meister sagt, bekehrt euch, Metanoia steht da, Umdenken, Bekehrung, dann will er, dass unser ganzes Leben eine beständige Umkehr sei. Das ist wie wenn du im Auto lenkst, 180 Grad, und dann musst du den Lenker festhalten. Manchmal rutscht er uns wieder aus der Hand und dann müssen wir wieder drehen. Jetzt geht's los. Bekehrung. Und jetzt kommt das Interessante. Bitte schaltet jetzt nicht ab. Jetzt kommt das Eigentliche. Wenn ihr alles vorher vergesst, ist nicht so schlimm wie jetzt, wenn ihr das jetzt nicht mitkriegt. Denn man hört oft von Predigern, die hören jetzt hier auf an der Stelle. Und die sagen dir, wenn du von Jesus weggelaufen bist, dann kehr wieder um. Wenn du ein träges Herz hast, dann lass es von Jesus wieder anzünden. Ja, schön. Aber die Frage ist, wie macht man denn das? Wie geht denn das? Ja, am schönsten wäre, wenn sie jetzt auf einmal Jesus erkennen könnten. Passiert aber nicht. Noch nicht. Vielleicht sitzt jemand hier, der sagt, ach, wenn jetzt nicht der Prediger hier oben stehen würde, sondern wenn der Prediger jetzt mal abtreten würde, und Jesus persönlich würde hier reinkommen und mal alle Fragen beantworten, das wäre doch schön. Ist aber nicht. Jesus ist hier, aber nicht sichtbar. Aber wir würden das doch gerne mal ganz ehrlich, also ich würde auch gerne mal das sehen. Auch die Engel, die hier sind, sind auch, die Bibel sagt, dass auch die Engel, englischen Heerscharen anwesend sind, wenn wir Gottesdienst, ich würde das so gern einmal sehen. Aber wir können es noch nicht sehen. Wir können noch nicht mal uns selber sehen. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden, sagt Johannes. Auch unsere Gotteskindschaft, dass wir Gotteskinder sind, dass wir ewiges Leben haben, ist uns noch verborgen. Aber jetzt passt auf, wie wird aus einem trägen Herz, das so lebt, als wäre Jesus noch tot, ein brennendes Osterherz? Und jetzt kommt was ganz Schlichtes, aber auch was Verblüffendes, durch Jesus-zentrierte Bibelauslegung und die Feier seiner Sakramente als Wortzeichen. Ach, macht jetzt einer denken, so wenig? Die trägen Herzen beginnen zu brennen, als Jesus ihnen die Schrift auslegt. Das ist das ganz Alte und Einfache. Jesus, der Auferstandene, begegnet uns in dieser Zeit durch sein Wort. Ich habe das tausendfach erlebt, dass Jesus uns durch sein Wort begegnet. Und ich habe mich für nächste Woche wieder angemeldet für ein Bibelseminar. Im Haus Schönblick in Württemberg, da spricht Professor Eckstein über den Römerbrief. Ich dachte bei der Anmeldung, du hast schon tausendmal was drüber gehört, aber ich bin gespannt, wie der Herr reden wird. Vor zwei Wochen war ich auf einem Bibelkongress über Gideon. Da gehst du weg, da bist du nicht mehr derselbe wie vorher. Wenn du merkst, dass Gott durch die Bibel anfängt zu reden, dann musst du aber auch dahin gehen, wo Gottes Wort ausgelegt wird. Jesus hat ihnen die Schrift ausgelegt. Und er fing an von Mose und über die Propheten. Ich habe mir daheim bei der Predigtvorbereitung mal aufgeschrieben, was Jesus da alles angeführt haben könnte. Da könnten wir morgen noch hier sitzen, keine Angst, ich mach's kurz. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht. Vielleicht hat er angefangen in 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang oder im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Ist nicht Jesus der, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt? Und Johannes, der Evangelist, sagt, im Anfang war das Wort. Da war Jesus schon im Anfang an der Schöpfung dabei. Dann bin ich sicher, dass Jesus das Passafest erwähnt hat, wo die Passalämmer geschlachtet wurden, bei dem Auszug aus Ägypten. Und das Blut der Passalämmer wurde an die Pfosten der Türe gestrichen. Und das Gericht ging vorbei. Martin Luther schrieb ein Lied, hier ist das rechte Osterlamm. Als im Tempel die Passahlämmer geschlachtet wurden, war genau die Stunde, wo Jesus das Haupt neigte und sagte, es ist vollbracht. Dann bin ich sicher, dass Jesus gesprochen hat von der Schlange, die in der Wüste aufgerichtet wurde, als diejenigen, die tödlich gebissen wurden, vom Gift der Schlange durchdrungen, aufblicken mussten, sie konnten ja auch nichts anderes mehr. Und derjenige, der die Schlange sah, wurde auf der Stelle gesund. Und so sagt Johannes, so wie der Sohn, so wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste, so muss der Menschensohn erhöht werden. Und alle, die auf ihn sehen, werden nicht zu Schanden. Ich bin sicher, Jesus hat über Jona gesprochen. Er war 3 Tage im Bauch des Fisches und am 3. Tage wurde er aufgespuckt. Und Jesus hat gesagt, das ist ein Vorbild auf die Grablegung und Ostern. Und dann der Höhepunkt der Auslegung, ich bin mir ganz sicher, war dann bei den Propheten Jesaja 53, wo der Prophet Jesaja von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, 700 Jahre vor den Ereignissen prophezeit und sagt, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und dann hat er von der Auferstehung Jesu gesprochen. Es würde die Zeit jetzt lange, würde der Hebräerbriefschreiber sagen, das alles aufzuzählen. Lest das einmal selber nach. Es sind kostbare Schätze. Das Wort Gottes ist ein unermesslicher Reichtum. Und ich kann dir das versichern, weil es in der Bibel steht, dass nichts besser ist, ein träges Herz wieder brennen zu kriegen, einen traurigen Gemüt, vielleicht sitzen hier traurige Gemüter, wieder in die Freude zu führen, ein friedloses Herz wieder in den Frieden zu führen, als wenn du dahin gehst, wo Gottes Wort ausgelegt, gepredigt wird, und zwar immer Jesus zentriert, wo Jesus die Mitte der Schriftauslegung ist. Das ist doch wunderbar. Jetzt will ich euch noch auf eine Sache hinweisen. Es heißt hier, er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass Paulus in Rom war, und da heißt es in Kapitel 28, Vers 23, es kamen viele zu ihm in die Herberge, da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus dem Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Er hat von frühen Morgen bis abends, und denen wurde es nicht langweilig. Die einen stimmten dem zu, was er sagte, die anderen glaubten aber nicht. Und ich hoffe, dass heute Abend niemand hier ist, der zu der zweiten Gruppe gehört, sie glaubten nicht, sondern dass du dein Herz wieder neu an Jesus hängst und erfährst, er hat unermesslichen Reichtum. Und jetzt setzt der Glaube in Bewegung. Als er das Brot brach, sicher ein Zeichen auch aufs Abendmahl, das Abendmahl ist dem Wort Gottes zugeordnet als Wortzeichen, da erkannten sie ihn. Und glaubt ihr, dass die Nacht jetzt ruhig schlafen konnten? Die sind noch auf der Stelle zurück nach Jerusalem. Und wisst ihr auch, warum das so gut ging? Ich habe es kürzlich jetzt gesehen, weil am Passafest Vollmond ist. Das Passafest ist immer am ersten Vollmond nach Frühling. Da war hell, da konnten die zurück. Und sie kamen nach Jerusalem und dann sagen sie, Jesus ist auferstanden. Und dann sagen die, ja, das wissen wir auch schon, Jesus ist auferstanden. Und jetzt kommt der letzte ganz kleine Punkt. Der Auferstandene selbst tritt jetzt in ihre Mitte. Denn der Osterbericht weist uns ja auch nach vorne. Ich glaube, dass hier das in die Mitte der Jünger treten Jesu mit dem Gruß, Friede sei mit euch, dass das auch schon ein prophetisches Vorausblicken auf den Tag, oh Happy Day, auf den Tag ist, wo Jesus in unsere Mitte tritt. Und dann wird er sagen, denen, die auf ihn warten, wird er kommen zum Heil. Dann werden wir aus dem Mund Jesu hören, Friede sei mit euch. Da warten wir drauf. Und dann wird die Hoffnung in Erfüllung übergehen. Unser Glaube der jetzt oft genau das Gegenteil von dem glaubt, was er sieht, wird ins Schauen übergehen. Das heißt, wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden uns freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erlangt haben. Nur die Liebe, die wird nicht in einen anderen Zustand übergehen. Die Liebe bleibt. Ist das nicht wunderbar? Und ich hoffe, euer Herz brennt auch wieder neu für Jesus. Und wir stimmen ein mit Luther: Nun feiern wir das hohe Fest mit Herzensfreud und Wonne, dass uns der Herr erscheinen lässt. Er ist die rechte Sonne, der mit seiner Gnadenglanz erleuchtet unsere Herzen ganz. Die Macht der Sünde ist verschwunden. Halleluja. Amen.